Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim fantastischen Interview mit C.M. Singer. Claudia, wie sie mit Vornamen heißt, ist eine echte Cineastin, darüber sprechen wir auch. Natürlich geht's wie immer ums Schreiben und die Fantastik, aber auch um alle möglichen anderen Themen, darunter auch Medien und Geister. Und die Geister nicht nur in ihren Büchern, sondern auch in der wirklichen Welt. Los geht's. Herzlich willkommen zum Fantastikkongress 2016, liebe Claudia.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Sei doch so gut und stell dich mal kurz den Zuschauern vor, weil viele kennen dich, andere noch nicht und aus den eigenen Worten ist immer am besten.
Alles klar. Also, mein Name ist Claudia. Ich schreibe unter dem Namen C.M. Singer im Bereich Mystery, Romantic Fantasy. Hauptberuflich bin ich im Marketing unterwegs, in der IT-Branche. Und Schreiben ist für mich die zweitschönste Nebentätigkeit der Welt. Ich schreibe seit etwa 6 Jahren und habe 3 Bücher, eine Trilogie im Amun Verlag veröffentlicht. Mhm. Zu Hause bin ich im schönen Bayern, südlich von München und bin aber gerne auch mal in der Welt unterwegs.
Gut, dann kannst du uns vielleicht ein bisschen näher erläutern, in welchem Bereich dann deine Bücher so einzusiedeln sind, weil Fantastik ist ja unglaublich weitläufig, da gibt es ja alles.
Ja, also es ist schwer, da wirklich ein eindeutiges Genre zuzuordnen. Es hat einen Touch von Paranormalen, es ist auch Krimi und Thriller mit drin. Romance steht klar im Vordergrund, aber ich wollte mich eigentlich nicht auf ein Genre festlegen, sondern da einige Bereiche bedienen und ich glaube, die Mischung macht es in diesem Fall. Aber insgesamt kann man sagen, es ist Mystery, also paranormale Mystery und Murder Mystery. Und wenn ich zusammenfassen soll, geht es darum, dass ein Mordopfer dabei hilft, seinen Mord aufzuklären und sich dabei verliebt. Also insofern, da kommen die beiden Bereiche zusammen.
Also ich habe jetzt natürlich nicht alle Bücher gelesen, die es gibt, das sind ja so viele, aber das klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen nach was anderem, weil es gibt ja ganz viele so Romantik- und Liebesromane auf dem Markt und es gibt ja auch ganz viele Thriller und Mystery, aber so diese Kombination. Wie ist denn das mit den Lesern? Gibt es dann einige, die sagen, ja, ach, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu spannend oder so, ich hätte lieber mehr Romantik gehabt und andersrum?
Gibt's auch. Also ich glaube, der Großteil, der weiß zu schätzen, dass es eben nicht nur die reine Romance ist. Also ich würde auch sagen, es ist auf keinen Fall Chick-Lit. Es ist schon für Erwachsene und es kommen auch erwachsene Themen vor. Es ist kein Young Adult. Aber es ist spannend. Und das war mir auch wichtig, dass da eine Geschichte wirklich erzählt wird und nicht nur Männlein trifft Weiblein und sie verlieben sich und haben dann so ein paar Irrungen und Wirrungen, sondern es ist wirklich eine Geschichte, die sich auch über die 3 Bände durchzieht. Und ich denke, die meisten zu schätzen. Und natürlich gab es auch Leserstimmen, die gesagt haben, ja, da kommt mir jetzt irgendwie zu wenig Romance vor. Die anderen sagen, oh, der Krimi-Anteil war jetzt doch ein bisschen durchsichtig. Man kann nicht immer allen alles recht machen, aber ich denke, der Großteil ist damit ganz happy.
Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Also wann hat das angefangen?
Durchs Lesen, würde ich sagen. Also ich bin da wirklich ein Späteinsteiger. Ich habe zwar früher schon immer Geschichten in meinem Kopf vor allem weitergesponnen, also Bücher, die ich geliebt habe oder Filme oder Serien, dass ich da Geschichten weitergesponnen habe und auch so Dialoge in meinem Kopf abspulen habe lassen. Aber dass ich es wirklich aufgeschrieben habe, das kam eigentlich erst so vor 6 Jahren im Zuge von einem Schreibwettbewerb auf Goodreads. Mhm. Also wir hatten da so eine kleine eingeschworene Lesegruppe. International, da waren Leute aus Amerika dabei, in Australien und wir haben unter uns so einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben. Und da kam die Idee, also die ursprüngliche Idee war, darüber zu schreiben, eine Kurzgeschichte, ein Pokerspiel mit geisterhafter Unterstützung. Das heißt, dass ein Pokerspieler einen Geist dabei hat, der den anderen die Karten schauen kann. Und das war so eigentlich der Funke, der das Ganze in Bewegung gebracht hat. Und die Geschichte und die Charaktere haben sich dann nicht in eine Kurzgeschichte packen lassen. Und dann hat sich das alles sehr schnell eigentlich ausgerollt.
Mhm. War das dann auf Deutsch oder auf Englisch? War das gemeint, da war jemand aus Australien dabei?
Das war ursprünglich auf Englisch, ja, die ursprüngliche Geschichte.
Das heißt, du schreibst auch auf Englisch?
Nein, ich schreibe auf Deutsch. Aber die Geschichte ist in England angesiedelt, in London. Und es war mir persönlich dann auch wichtig, dass die Bücher übersetzt werden ins Englische, auch gerade eben für diese Lesegruppe und weil das einfach auch der Ursprung war der Geschichte. Aber ich habe da jemand, einen Fachmann, eine Fachfrau, die es übersetzt hat und auch Lektor in England, Native Speaker. Also das ist alles dann sehr gut und professionell gemacht worden und nicht in Handarbeit.
Und was sagen die englischsprachigen Leser dazu?
Es kam bis jetzt gut an, ja. Also ich muss dazu sagen, die englischen, also die britischen Leser, die wissen es sogar sehr zu schätzen, weil die haben natürlich auch eine Ader für dieses Geisterthema und
Das stimmt,
Paranormale.
ja. Die sind ja schon berüchtigt dafür fast.
Ja, das ist immer lustig. Entschuldigung?
Ein englisches Schloss ohne Geister kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Du brauchst gar nicht auf ein Schloss gehen. Jedes einzelne Haus und Cottage hat seinen eigenen Geist. Also ich habe einige Freunde in England und jeder einzelne hat eine Geistergeschichte. Das ist.
Ja, dann hast du da dann gleich das richtige Publikum gefunden.
Ja.
Wer hat dich denn so ganz früh inspiriert als Schriftsteller?
Also ich war immer schon so im Fantastikbereich unterwegs. Das ist mein Beuteschema und da gibt es ganz viele, die ich regelmäßig gelesen habe und immer noch lese. Karl Mayer gehört da ganz klar dazu. Ich liebe Neil Gaiman. Dieser dunkle, bisschen verschrobene Humor und die Fantasie fand ich wahnsinnig toll. Also ich kann jetzt schwer einen herauspicken, aber alles, was so ein bisschen abseits vom Mainstream ist und so besondere Ideen hat. Also bei Karl Mayer zum Beispiel war das Besondere, was mich immer fasziniert hat, dass er so diese realen historischen Ereignisse mit fantastischen Elementen verwoben hat. Das finde ich halt wahnsinnig toll gemacht und das ist auch was, was ich in meinen Büchern aufgegriffen habe. Also es gibt da auch historische Fakten, die dann weitergesponnen werden. Und ich glaube, von Neil Gaiman habe ich so ein bisschen auch diesen schwarzen Humor mit einfließen lassen.
Ja. Wie ist denn das Schreiben für dich? Also du hast ja eigentlich also noch einen Hauptberuf. Dadurch, dass du ja jetzt auch schon ein paar Bücher rausgebracht hast, ist das dann auch langsam schon Arbeit oder ist das einfach immer noch so der Spaß an der Freude?
Es ist schon Arbeit, aber es ist Arbeit, die wahnsinnig Spaß macht.
Ah, das ist eine schöne Antwort.
Es ist ganz klar Arbeit und es ist eigentlich ein zweiter Vollzeitjob. Es ist schade, dass ich das eigentlich nur am Wochenende und im Urlaub pflegen kann. Aber es ist ja nicht nur das Schreiben an sich. Ich meine, da gehört Recherche dazu, da gehört Marketing dazu, so wie heute, solche Geschichten, Kontakt zu den Lesern. Also es ist ja nicht nur hinsetzen und tippen, sondern da gehört ganz viel dazu. Aber weil es eben auch so was ganz anderes ist wie mein Brotjob, ganz andere Richtung, deshalb macht es auch so viel Spaß. Es ist ein wahnsinnig toller Ausgleich.
Wahrscheinlich auch andersrum, wenn du dann nach einem Wochenende ausgepowert die Tastatur wegpackst und dann kannst du dich im Beruf wieder ein bisschen entspannen, sozusagen.
Und hau dann die Tasten.
Ja gut, okay, das sind auch wieder die Tasten, stimmt.
Nein, aber einfach den Kopf auf ein ganz anderes Thema, auf sich auf was ganz anderes konzentrieren und das allein. Und auch was toll ist, einfach dann auch das Leserfeedback und der Kontakt zu den Lesern. Das ist was. Und mit der Recherche, dass man sich in Themen einarbeitet, von denen man vorher vielleicht überhaupt gar keine Ahnung gehabt hat. Also es erweitert auch den Horizont, ganz klar. Und man lernt wahnsinnig tolle Leute kennen, ob das jetzt die Autorenkollegen sind oder Blogger oder normale Leser, sage ich jetzt. Also es ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
Wie erreichen dich denn dann deine Leser so hauptsächlich?
Meistens online, Facebook direkt auf der Like-Seite oder per Nachricht auf Facebook, manchmal per E-Mail. Oder auf Messen. Also jetzt kommt ja die Leipziger Buchmesse in ein paar Wochen. Das ist aber besonders toll, wenn man die Leute dann auch mal live erlebt, die man vielleicht sonst nur virtuell über Facebook kennt.
Ja. Was sagen denn die dich dann dort treffen, so zu dir, deine Leser? Erstarren die vor Ehrfurcht oder eine andere Autorin hat schon erzählt, dass sie dann umarmt wird?
Ja, eher in die Richtung.
Ach
Also,
ja.
es ist sehr herzlich und da gibt es auch keine Berührungsängste. Also ich meine, das ist wirklich oft das Gefühl auch, dass man sich schon sehr lange kennt. Weil meistens ist es ja so, dass man schon mal Kontakt hatte, zumindest auf Facebook. Und dann ist das eine sehr herzliche Sache. Also da gibt es nichts mit vor Ehrfurcht oder Zittern. Warum auch? Ich meine, da gibt es ja keinen Grund.
Ja, natürlich. Gut, wenn du was schreibst, wie gehst du dann vor? Also du hast ja schon gesagt, du recherchierst, das heißt, du musst ja ein bisschen so ein Minimum an Planung haben, oder gibt es auch schon mal Geschichten, die du einfach so aus dem Stegreif raushaust?
Das sind dann eher Kurzgeschichten. Also wir haben jetzt letztes Jahr für eine Anthologie oder für zwei Anthologien Kurzgeschichten geschrieben. Da gibt es natürlich keinen Plot, das entsteht so ein bisschen so nebenher. Aber bei den Romanen muss es schon, also für mich zumindest, eine Struktur geben. Also ich muss wissen, was ist der Ausgangspunkt, wo will ich hin, was ist das Ergebnis, der Twist am Ende. Der Weg dahin, der kann dann schon mal kreuz und quer gehen und sich mal anders entwickeln als geplant. Und manche Charaktere entwickeln sich auch anders, als sie am Anfang vorgesehen waren. Aber ich denke, dieses Grundgerüst muss für mich auf jeden Fall stehen, damit ich weiß, in welche Richtung ich gehe. Aber wie gesagt, meistens die Nebenplots, das sind eigentlich die Sachen, die sich dann so unterwegs mal ergeben. Und da ist noch Potenzial drin und das muss auch noch erzählt werden, warum das jetzt genauso ist.
Wie ist es dann beim Überarbeiten? Dann kommt ja dann auch noch ein bisschen mehr Arbeit auf dich zu.
Ja. Ja, ich bin jemand, also ich schreibe, also ich sage mal so, ich weiß, viele Autoren und auch viele Schreibratgeber sagen, schreib einfach die Szenen auch, die du gerade im Kopf hast und vielleicht auch nur mal eine Grobfassung, eine Rohfassung und arbeite hinterher aus. Das mache ich eigentlich nicht. Also bei mir ist wirklich schon jede Szene soweit ausgearbeitet. Wenn ich dann arbeite, dann sind es meistens eher stilistische Sachen. Oder ganz selten, wenn im weiteren Verlauf was dazukommt, was man mal korrigieren muss am Anfang. Aber so richtig ausarbeiten im Nachhinein gibt es bei mir nicht. Was natürlich ist, wenn man es dann zu Testlesern gibt, wenn es ins Lektorat geht, man liest das ganze Manuskript, ich würde mal sagen, vor Veröffentlichung mindestens 20 Mal. Also.
Und irgendwann kann man es dann nicht mehr sehen.
Das ist dann aber nur vorübergehend, dass man
Ja,
sagt,
natürlich.
ich habe jetzt mal kurz, mache ich mal eine Pause, aber dass ich sage, oh Gott, ich bin jetzt froh, dass es raus ist und ich will das nicht mehr sehen, das gibt es eigentlich nicht.
Ah, das ist doch schön.
Aber überarbeiten ist natürlich ein großer Teil und wie gesagt, vor allem, wenn es dann ins Lektorat geht und man dann da im Feinschliff ist.
Wenn deine Bücher, also deine Bücher werden ja als E-Books verkauft, aber auch als Taschenbuch. Was ist denn da bei dir der größere Anteil?
Und Hardcover.
Ah, oh gut, natürlich, Hardcover nicht vergessen.
E-Book, ganz klar.
Ah ja.
Auf jeden Fall, ja. Also E-Book, dann Taschenbücher und dann Hardcover.
Der E-Book-Markt, der wächst ja auch von Jahr zu Jahr. Denkst du, der wird noch größer oder ist jetzt schon so langsam die Grenze erreicht?
Ich denke, der wächst auf jeden Fall. Und wenn ich sehe, mein Vater zum Beispiel liest E-Books. Ist jetzt 70, hat ein Kindle daheim und liest E-Books. Also ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viele Menschen da draußen, die im Moment noch die herkömmlichen, die Oldschool-Leser sind und die auf E-Book umsteigen. Ich denke, es wird immer zweigleisig werden. Ich glaube, Papierbücher werden nie verschwinden.
Ja.
Das gibt es zu viele Liebhaber. Aber ich denke, es gibt viele Menschen, die E-Books erst noch für sich entdecken müssen. Ja.
Und das kann man ja auch nur empfehlen, weil es auch seine Vorteile hat. Natürlich ist vielen ein richtiges Buch lieber. Also ich lese am liebsten auch ein echtes Buch, aber E-Books ist halt ganz toll. Da kann man sich ein so ein kleines Ding in die Tasche stecken und hat dann 100 Bücher dabei oder keine Ahnung wie viel und muss nicht so viel schleppen.
Ich mache es auch manchmal so, dass ich beides gleichzeitig lese. Also das Papierbuch habe ich daheim auf dem Nachttisch. Und wenn ich unterwegs bin, dann lese ich es eben auf dem Telefon, iPad, was auch immer. Aber dann habe ich halt immer beides mit dabei.
Oh, das ist ja auch praktisch.
Ja, dann muss ich das Taschenbuch nicht immer mitschleppen.
Das stimmt, da lebt es auch ein bisschen länger.
Genau, aber ich bin jemand, ich muss hinterher die Bücher ins Regal stellen und ich will die dann noch sehen und anfassen. Also ich bin da wirklich oldschool.
Das heißt, du hast dann so eine richtige kleine Bibliothek, wo deine, wie sagt man da, deine Beute drin steht.
Ja, auf jeden Fall.
Bist du denn auch noch eine Vielleserin?
Ich lese regelmäßig. Ich habe früher wesentlich mehr gelesen, bevor ich zum Schreiben angefangen habe. weil jetzt natürlich die Freizeit, die ich habe, mehr fürs Schreiben drauf geht, und ich früher in der Zeit gelesen habe. Aber ich finde, man kann nicht schreiben, ohne auch zu lesen nebenher. Also das braucht man einfach, um auch in die richtige Stimmung zu kommen und sich da ein bisschen einzuschießen drauf. Ohne geht's nicht. Aber es ist weniger geworden, auf jeden Fall.
Und wie sieht es mit Filmen und Serien aus?
Oh, ich bin voller Film- und Serien-Junkie.
Jetzt sag nicht, du hast alles gesehen.
Nein, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Aber ich weiß nicht, also ich bin absoluter Cineast. Ich liebe Kinofilme. Ich könnte mich da auch einen Abendfilm drüber unterhalten. Und habe auch meine Lieblingsserien.
Was sind die denn so die Top 5 ganz spontan?
Serien.
Ja.
Aktuell oder?
Ja, vielleicht sogar aller Zeiten.
Oh mein Gott, das wäre dann wieder Abendfüllen.
Oje.
Also aktuell Game of Thrones, Walking Dead, Big Bang Theory. Was ich letztens jetzt kurz durchgebinged habe, Jessica Jones. Wie viel haben wir jetzt?
Es waren, glaube ich, jetzt 4.
Castle. Also ich bin ziemlicher Streaming-Fan geworden und ich liebe es, wenn ich dann Serien am Stück durchschaue. Also ich mache dann weniger parallel, sondern immer, ich konzentriere mich dann auf eine.
Wobei man da unter Umständen ganz schön was zu tun hat. Also gerade bei Game of Thrones, da hat man ja 50 Charaktere, okay, die Hälfte stirbt wieder, aber das ist ja richtig Arbeit, das dann in einem Stück zu gucken.
Ja, das geht ja auch nicht mehr, weil also die Anfang, war auch ziemlicher Späteinsteiger da ging das noch wunderbar.
Ja.
Und jetzt mittlerweile schaue ich halt immer bei Veröffentlichung. Also da kann ich dann leider auch nicht mehr warten, dass ich dann die ganze Staffel durchschaue. Da bin ich dann zu ungeduldig
Ja,
geworden.
man will halt wissen, wie es weitergeht.
Genau, Walking Dead das Gleiche. Also da muss ich auch immer so einen Tag nach amerikanischer Veröffentlichung muss ich dann schauen.
Wer ist denn bei Game of Thrones dein Lieblingscharakter?
lebend oder tot?
Naja, egal, also.
Also, ich finde, das klingt blöd, aber Jaime Lannister, finde ich, hat eine wahnsinnige Charakterentwicklung durchgemacht. Ich meine, ja, er ist Mistkerl und man weiß, was er das gemacht hat, aber ich finde die Entwicklung, die er durchgemacht hat, wirklich interessant.
Das stimmt.
Tyrion ist natürlich also der perfekte Charakter und der wird es auch wahrscheinlich dann überleben bis zum Ende, denke
Das
ich.
hoffe ich
Also,
noch sehr.
ja.
Das wäre sehr schade.
Und Jon Snow ist jetzt einfach, ich meine, er hat mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen aufgeregt, aber es ist einfach spannend, wie es jetzt natürlich weitergeht, ne? Ob er wiederkommt oder nicht, was dann wieder mein Thema wäre, aber.
Ja, ich gehe mal stark davon aus, weil das war ja kein absolutes Ende sozusagen.
Ich gehe auch schwer davon aus und ich glaube, ich weiß auch, wie sie es machen, aber es ist spannend. Also, das ist jetzt so mein großer Cliffhanger da.
Ja,
Und für alle anderen wahrscheinlich auch.
ich glaube, da könnten wir uns jetzt wirklich ewig drüber unterhalten. Aber dann bleiben wir doch mal gerade bei der Fantastik. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in eine andere Welt zu gehen oder vielleicht auch in eine andere Zeit, wo würdest du da hingehen und wer wärst du denn da?
Viktorianisches London und der Sidekick von Sherlock Holmes.
Wieso das?
Nee, Sherlock Holmes ist auch so ein Charakter und die Geschichten, die mich immer schon fasziniert haben. Und viktorianisches London, auch so dieser bisschen Steampunk-Aspekt und sowas finde ich immer toll, was man da alles draus machen kann. Und ja, einfach mal Sherlock Holmes über die Schulter schauen beim Fall lösen, fände ich schon eine sehr spannende Geschichte.
Ja, da hättest du dann auch deine Neugier nach oder deine Neugier so befriedigen können, so spannende Fälle, wo man nicht weiß, wer es war und dann ist dann noch ein Mord um die Ecke und so weiter und so weiter.
Genau.
Und wenn du jetzt die Macht hättest, die Welt zu verändern, zum Guten oder zum Schlechten oder zum Chaotischen, wie auch immer, was würdest du machen, wenn du eine Möglichkeit hättest?
Also es soll in der Fantastik bleiben und nicht politisch werden, ne?
Es kann auch gerne politisch werden, das hatten wir hier auch schon. Das, als Autor hat man ja auch irgendwie was zu sagen, sonst würde man ja keine Bücher schreiben.
Also wenn jeder so einen Minimalverstand eingebläut bekommen würde und so minimal Intelligenz verteilt an alle Menschen weltweit. Ich glaube, dann hätte man die größten Probleme schon gelöst.
Ja,
Wenn
das stimmt.
also wir verteilen einfach an jeden so normale Menschen, also Menschlichkeit und Menschenverstand.
Also vor allem die soziale Intelligenz so ein bisschen großzügig ausschütten.
Genau, soziale Intelligenz, Menschlichkeit vor allem, also nicht nur mal an sich selbst denken, sondern vielleicht auch mal sich in andere hineinversetzen und vielleicht sich auch mal an die Vergangenheit erinnern, so nach dem Motto, endlich mal aus der Vergangenheit lernen und einfach, ja, normaler Menschenverstand. Und wenn das an jeden verteilt wäre, ich glaube, dann wären wir wieder gut dabei.
Ja, ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da.
Aber wie gesagt, das ist ja dann auch schon wieder fantastisch, ne?
Ja, natürlich, leider. Aber es wäre ja auch mal Stoff für eine schöne Utopie oder ist auch eigentlich eine lustige Buchidee, wenn dann aus irgendeinem Grund alle Menschen ganz viel Sozialintelligenz bekommen würden, was sich dann alles ändern würde.
Ja, genau.
Müsste man mal drüber nachdenken.
Und am Ende gibt es den Twist, dass dann irgendwie das doch alles im Bach runtergeht.
Ja, dann kommen die aggressiven Außerirdischen und einverleiben sich dann die viel zu friedlich gewordene Erde, die sich nicht mehr verteidigen kann.
Da gibt es eine Simpsons-Folge dazu. Eine Halloween-Folge.
Ja, stimmt, richtig, genau. Stimmt, da vernichten sie alle Waffen und dann kommen der Kang und der Kodos und erobern die ganze Welt zu
Genau.
zweit, weil sie noch so ein Blaster in der Hand haben.
Genau.
Ich erinnere mich. Ja, es ist irgendwo alles schon mal da gewesen. Schade. Jetzt habe ich noch eine ganz, ganz, ganz fiese Frage. Wenn du nicht mehr schreiben könntest, aus welchen Gründen auch immer, was würdest du tun?
Diktiergerät ein Diktiergerät hernehmen.
Das ist eine gute Antwort. Gut, ich wollte eigentlich eher auf sowas hinaus, dass dir nichts mehr einfällt oder so, aber gut, du hast schon gewonnen.
Also, wenn mir nichts mehr einfällt, dann würde ich sagen, ich würde ganz viel lesen und ganz viele Filme schauen, bis ich wieder neue Ideen habe.
Sehr gut. Also du lässt auf keinen Fall locker.
Nein, also ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also auch wenn es bei mir langsam vorangeht, aber es ist doch immer so, die Geschichte, an der ich gerade arbeite, die ist immer präsent. Also es ist egal, ob ich auf langen Autofahrten oder unter der Dusche oder kurz vorm Einschlafen, man denkt ja immer drüber nach. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man dann nicht mehr, also dass ich kein Projekt habe, über das ich dann gerade nachdenke.
Ja. Hast du schon mal eine Schreibblockade gehabt?
Also Schreibblockade würde ich es nicht nennen. Ich würde eher sagen so Pausen. Also, aber auch da, wie gesagt, zum Schreiben gehört ja mehr als das Tippen.
Ja,
Also
das stimmt.
ja, und wenn ich dann vielleicht gerade nicht so die Muße habe zu tippen, es gibt immer was zum Recherchieren oder Plotten und sowas und das gehört auch zum Schreibprozess. Und deswegen denke ich, das ist dann keine Blockade, das ist dann einfach, dass ich mich vielleicht auf einen anderen Bereich in diesem Schreibprozess konzentriere als aufs Tippen.
Hast du da auch schon mal von deinen Geschichten geträumt oder dir Ideen erträumt?
Ja, klar. Also Ideen erträumt, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das ist ja immer permanent da und man gerade vorm Einschlafen, wenn man darüber nachdenkt und dass man dann auch mal über die Charaktere oder die Story träumt, das ist, glaube ich, ganz normal. Ob ich da jetzt irgendwelche neuen Plotstränge oder irgendwas erträumt habe, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja auch fließend. Ich meine, irgendwann ist es da und man, ob das dann aus dem Traum heraus ist und das dann hängen geblieben ist oder einfach so gekommen ist, kann schon sein.
Na, ich hatte das schon mal oder habe es auch schon bei anderen, bei Interviews gelesen, dass sie halt wirklich irgendwas geträumt hatten und hatten das dann auch direkt ins Buch eingebaut. Also ich habe das auch schon zwei, dreimal gemacht.
Ja, also ich habe immer so ein kleines Büchlein am Nachttisch liegen, aber das sind meistens, muss ich sagen, was ich aufschreibe, sind Formulierungen, die mir dann einfallen. Also das sind keine Szenen, sondern einfach irgendwie vielleicht so ein Satz, an dem ich gefeilt habe und mit dem ich noch nicht zufrieden war und auf einmal kommt mir dann so könnte man es sagen und das schreibe ich dann auf.
Das sind dann so die traumhaften Formulierungen.
Wahrscheinlich, genau.
Gut, du bist ja jetzt noch keine hauptberufliche Autorin. Ist das vielleicht irgendwann mal dein Ziel, dass du nur schreiben möchtest?
Ich fand es toll, dass du gesagt hast, noch nicht.
Ja, kann ja sein. Also bevor ich dich da in irgendeine Schublade stecke.
Nein, klar, es ist ein Traum, aber im Moment, wenn ich so mitbekomme und wenn ich mich so umhöre bei den Leuten, die es hauptberuflich machen, ist es ein Traum. Also klar wäre es toll, wenn man davon leben kann, aber ich sehe es nicht in absehbarer Zeit. Also im Moment ist es ein sehr schönes Taschengeld, was mit reinkommt. Es ist ein tolles Hobby, sage ich jetzt. Aber dass ich davon leben kann, weil jeder weiß, was man mit dem Schreiben verdient. Und wenn man dann seinen Lebensstandard halten möchte und nicht zurückschrauben möchte, und sehe ich nicht in absehbarer Zeit. Außer es kommt irgendein Produzent und möchte es verfilmen, oder dann kann man drüber reden.
Wobei es da ja auch davon abhängt, wie der Film dann ankommt.
Das stimmt natürlich.
Oder aber
also, es wird kein deutscher Film. Aber, aber ja, es ist natürlich irgendwie ein Traum, aber ich würde es jetzt nicht als Ziel bezeichnen, weil ich wüsste nicht, wie ich es wirklich realistisch umsetzen sollte.
Obwohl du ja im Marketing zu Hause bist.
Ja, aber Marketing ist nicht alles in dem Bereich, ne?
Ja, natürlich nicht. Das wäre ja ganz einfach, sonst könnte ja dann jeder, keine Ahnung, mit irgendwelchen Marketingmethoden sein Buch vorwärts bringen, aber es muss ja auch gerne gelesen werden.
Ja, richtig. Und ja, also wenn du nicht beim großen Publikumsverlag bist, der dann für dich die große Werbetrommel rührt, wenn du das mit den eigenen Mitteln machen musst. Ich denke, man kann schon einigermaßen erfolgreich werden damit, keine Frage, aber nicht so, dass man wirklich gut davon leben kann, auf normalem Weg, sage ich jetzt mal. Aber frag mich im nächsten Jahr nochmal und im zweiten Jahr, vielleicht sehe ich es dann wieder ganz anders, weil sich dann was in der Buchbranche getan hat und sich neue Chancen aufgetan haben. Aber Stand heute, so wie es jetzt ist, so wie alles aufgestellt ist, sehe ich es schwierig.
Ja, schwierig ist es mit Sicherheit, wobei es ja wirklich auch Beispiele gibt. Also wenn ich jetzt an Poppy Anderson denke, die ja so, also ich meine, die wird genug haben, um davon leben zu können.
Auf jeden Fall. Aber es ist halt berühmte Ausnahme. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Self-Publisher es da draußen gibt oder viele Autoren allgemein. Es ist jetzt egal, ob es im Kleinverlag ist, im Publikumsverlag oder Self-Publisher, und wie viel Prozent davon wirklich leben, gut leben können davon. Das ist halt wirklich verschwindend gering. Und Poppy schreibt super, sie bedient da ein Genre, das natürlich eine riesige Leserschaft hat. Es ist keine Nische und die hat alles richtig gemacht. Also ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass sie einfach nur Glück hat. Sie hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Mit einer Portion Glück.
Ja, Glück allein reicht auf keinen Fall. Das
Nein, aber du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, und das hat sie hinbekommen. Und dann hat sie wirklich, sie arbeitet wirklich hart und sie schreibt toll. Sie hat sich das richtige Genre rausgesucht. Also alles richtig gemacht.
Ja, aber das zeigt halt auch, was möglich ist. Es ist klar, dass das nicht jeder erreichen kann, sonst gäbe es ja nur Bestseller, und nur Bestseller geht ja gar nicht.
Das andere ist, ich meine, also ich bin überzeugt davon, dass sie ihre Stories liebt und dass sie ihre Babys sind, aber ich zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht im Chick-Lit-Bereich oder nur pure Romance schreiben. Dafür bin ich einfach, mein Herz ist dazu sehr in der Fantastik und ich mag einfach das Paranormale, aber das ist halt einfach, da ist die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, so ganz kalt, die ist da nicht so groß. Also ist ja, nicht da, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt im Chick-Lit-Bereich schreibst.
Ansonsten kann man das vielleicht sogar mit Fußballspielen vergleichen, weil Millionen Leute spielen Fußball in Deutschland und viele Jugendliche träumen davon, mal irgendwie in der Bundesliga zu spielen, aber letztendlich sind es da nur, ja, weiß nicht, wie viele Spieler die Vereine haben, insgesamt 200, 300 oder so. Und von denen kriegen ja auch nicht alle das große Gehalt. Also das sind dann auch nur zig Leute, die halt so ein Millionengehalt kriegen, und der Rest spielt halt dann irgendwo gegen Hintertupfing in der Kreisliga A und ja.
Ja, ja, ganz genau. Also ist halt immer so diese Spitze, die man dann sieht und die dann so als Vorbild dient. Man muss halt sehen, wie viele Unbekannte oder, also, nein, ist nicht falsch, es gibt ja wahnsinnig viele auch Bekannte, die aber trotzdem nicht wirklich davon leben können und nebenher noch einen Job haben. Ne?
Ja, das stimmt. Wobei es auch vom Lebensstil abhängt. Also Michael Jackson hatte ja auch kein Geld, obwohl er keine Ahnung wie viel Milliarden verdient hat im Laufe seiner Karriere, weil er es halt auf der anderen Seite gleich wieder rausgehauen hat oder an irgendwelche dubiosen Berater verloren hat.
Ja.
Und wenn man dann jemanden hat, der irgendwie die Sachen anbehält, bis sie ihm vom Körper fallen und der in einer kleinen 20 Quadratmeter Wohnung lebt, der kann dann ja relativ leicht davon leben, wenn er es einigermaßen zum Laufen kriegt.
Das stimmt.
Ja, aber jemand dann halt mit einer fünfköpfigen Familie in der tollen Villa am Stadtrand, der muss dann eben in einer anderen Liga schreiben sozusagen.
Ja. Und man braucht halt auch so ein bisschen Risikobereitschaft.
Ja, das auf jeden Fall.
Weil du weißt einfach nicht, wie es nächstes Jahr läuft. Du weißt nicht, wie produktiv du bist. Du weißt nicht, ob das ankommt weiterhin, ob sich es weiter verkauft. Also es ist immer so ein Unsicherheitsfaktor da, aber das gehört auch zur Selbstständigkeit. Ich glaube, es geht den meisten Selbstständigen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eben so, das gehört dazu. Aber das will man ja dann auch irgendwo haben. Weil sonst könnte man sich ja was suchen, wo es ganz, sagen wir mal, solide und normal ist. Wobei Schreiben ist ja auch, das ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag dann irgendwo auf der Bank sitzt und sich Blümchen anguckt und dann einfach mal so eine halbe Stunde am Tag ein bisschen was runterschreibt. Das ist ja auch harte Arbeit. Das wissen die meisten Leute halt nicht, die nicht schreiben. Die stellen sich das dann so als lustiges Nebenher vor, aber...
Ja, es war... Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man sieht halt auch, was für einen Druck das mit sich bringt. Also das war jetzt auch mal wieder im Gespräch in Self-Publisher-Kreisen, so welche Auswirkungen denn dieser Druck haben kann und zu welchen Methoden gegriffen wird. Also es ist, ja, muss man sich wahrscheinlich gut überlegen, ob man sich dem aussetzen will.
Wobei man den Druck sicher nicht machen muss. Also gerade wenn du einen ganz normalen Hauptberuf hast, dann könnte es dir in Anführungsstrichen ja egal sein, wie es mit deinen Büchern läuft. Und solange du ja mit dem Herzen dabei bist und Sachen schreibst, die dir Spaß machen und du dann Leser findest, denen es auch gefällt, dann braucht man den Druck ja gar nicht.
Eben, genau. Und deswegen, das ist genau richtig und genau so sehe ich das und so mache ich das. Nur wenn du eben den Schritt machst in die Selbstständigkeit und sagst, ich mache jetzt nur das, dann, glaube ich, kommt der Druck sehr schnell. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht und so handhabe ich das auch. Also das ist, ja, ich freue mich, wenn ich Leuten mit meinen Geschichten ein paar gute Stunden bereiten kann, wenn es ihnen Spaß macht. Ich habe noch mein Taschengeld nebenher. Mir macht die Schaffensphase, ich sage jetzt bewusst Schaffensphase, weil eben alles damit dazu gehört, macht mir wahnsinnig Spaß. Also insofern, und ich habe keinen Druck, weil ich mein Gehalt so auch bekomme.
Ja.
Also eigentlich ist es so, glaube ich, am besten für mich im Moment.
Was würdest du denn dann einem Zuschauer mit auf den Weg geben, der überlegt, ich will auch mal was schreiben? Wie könnte der denn vorgehen?
Einfach anfangen erstmal. Also nicht immer denken, ach, das will eh keiner lesen und ich kann es eh nicht. Und hinsetzen, aufschreiben, liegen lassen, nochmal lesen.
Das ist eine gute Idee.
Und irgendwann den Mut haben, das auch anderen Leuten zu zeigen. Also gerne erstmal im engeren Umfeld und wenn dann mehr Mut da ist, dann auch Leuten außerhalb des engeren Kreises, die einem vielleicht auch ehrliches Feedback geben. Aber dranbleiben, auch sich nicht entmutigen lassen. Also ich weiß, die ersten Feedbacks können entmutigend sein, aber jeder hat klein angefangen und einfach dranbleiben und an sich selber da auch glauben.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, das würden fast alle so sagen. Bist du denn schon mal auf der Straße erkannt worden? Also
Nein.
Mal von den Buchmessen abgesehen.
Nein.
Auch nicht so in deiner Heimatstraße, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, da wissen es die wenigsten, dass ich überhaupt schreibe.
Ah ja.
Nee, also das gab es echt noch nie.
Gut, ja, aber das habe ich jetzt auch schon von... Leuten gehört, die halt ganz, ganz viel schon verkauft haben, also so im Millionenbereich, dass die auch nur so handvoll mal, wenn überhaupt, im Jahr erkannt werden.
Mhm.
Aber ist ja eigentlich auch klar, man liest ja das Buch und guckt keinen Film, wo man dann den Darsteller 90 Minuten oder länger ständig vor Augen hat.
Und ich glaube, mein Foto ist, glaube ich, im Buch auch gar nicht drin. Also,
ah.
Also da müsste dann schon jemand dann auf Facebook gehen und nein, also.
Gut, aber es ist ja auch ganz angenehm. Muss ja auch nicht unbedingt sein.
Nein, wir machen es ja nicht für den Ruhm.
Naja, vielleicht ein bisschen. Oder ich denke mal, es wird bei jedem unterschiedlich sein. Das ist eher etwas, was ich glaube. Und das habe ich jetzt auch so gemerkt, dass die Leute, die hier beim Fantastikkongress mitmachen, also die Schriftsteller, da ist ja jeder eine ganz andere Persönlichkeit. Also man kann nicht sagen, ein Schriftsteller ist so und so. Die sind genauso verschieden wie alle anderen Menschen auch.
Ja.
Und da gibt es dann bestimmt welche, die baden sich im Ruhm und finden das toll, wenn sie dann irgendwo auf der Messe sind und sich feiern lassen können. Und andere hocken halt in ihrem Keller, haben ein Pseudonym, rücken kein Foto von sich raus, weil sie auf keinen Fall wollen, dass irgendjemand erfährt, wie sie aussehen und was sie machen. Also da gibt es, glaube ich, alles.
Ja, das stimmt. Wobei das sind jetzt auch, du hast gerade angesprochen, mir fällt es auf, wie viele im Moment wirklich sich feiern lassen, auch wo ich mir denke, geht es jetzt eigentlich um den Autor oder geht es um die Geschichten? Also das verschiebt sich, glaube ich, auch im Moment ein bisschen. Ich finde immer, eigentlich sollten doch die Storys im Vordergrund stehen und die Bücher. Aber ich glaube, es verschiebt sich im Moment so ein bisschen hin zu, man feiert den Autor, man ist ein Riesenfan des Autors und mir ist eigentlich egal, was der rausbringt. Also ist so ein bisschen mein Eindruck im Moment.
Gut, das kann sein, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass diejenigen, die halt einen Hang dazu haben, dann mehr herausstechen. Und dadurch, dass es heute so einfache Möglichkeiten hat, sich auch selbst zu veröffentlichen, gibt es dann natürlich auch mehr Leute, die das dann endlich machen können, weil sie halt früher da nicht die Möglichkeit dazu gehabt hätten.
Ja, das auf jeden Fall.
Gut, was machst du denn sonst noch so, wenn du nicht schreibst und wenn du auch nicht auf der Arbeit bist? Was hast du so für Hobbys?
Ich bin gern unterwegs. Also, wie gesagt, ich reise wahnsinnig gern. Ich bin hier im Chiemgau gerne unterwegs. Wer wir sehen, Biergärten, die drei großen Bs. Berge, Seen, Biergärten? Nee, Berge, Bayerische Seen und Biergärten, das
war's. Bayerische Seen, okay, alles klar. Ich habe mich auch gefragt, irgendwo ist ein B abhanden gekommen.
ja, einfach auch aktiv sein, draußen sein, unterwegs sein.
Gut. Ist auch wieder was ganz anderes, als das vor dem Rechner sitzen und schreiben.
Ja, und das ist auch wichtig. Also gerade das eben draußen sein und frische Eindrücke bekommen, das ist ja dann auch inspirierend und vor allem, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin, so ein bisschen ja, neue Einflüsse, neue Eindrücke.
Welche Städte haben dir denn so am besten gefallen?
Also London liegt natürlich ganz weit vorne.
Ja gut, das hätte ich mir denken können.
Entschuldigung, hat jetzt ein bisschen lang abgelaufen bekommen von New York.
Aha.
Entschuldigung. Rausschneiden. ja, New York, da war ich jetzt in den letzten 2 Jahren dreimal und das hat es mir wirklich richtig angetan jetzt. Das spielt auch mein neues Buch, also von New York. San Francisco ist ganz weit vorne und Barcelona. Das sind so. Und natürlich München. Ich meine, München, da geht nichts drüber.
Oder hast du dir schon die ganz großen Städte rausgesucht? So.
Ja, wahrscheinlich, weil ich auf dem Dorf wohne, da muss ich dann zum Ausgleich in die großen Städte.
Das kann sein, ja. Ich war ja auch schon ein paar Mal in London. Wie, ist jetzt eine ganz komische Frage, aber ich fand, dass da immer so dieser berühmte Smog, also wenn du dann abends nach Hause gekommen bist, hast du so eine schwarze Schicht auf dir drauf. Hast du das auch so erlebt?
Nö, eigentlich nicht.
Oder war ich vielleicht einfach zur falschen Wetterlage da? Oder?
Warst du da vor 100 Jahren oder so?
Nee, vor 100 war es nicht, aber vor 10 ungefähr.
Nee, also eigentlich nicht. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig oft Glück mit dem Wetter dort, weil immer alle sagen, England und London und Regen. Also anscheinend bringe ich da die Sonne mit aus Süddeutschland, weil kann ich nicht sagen, dass es da mehr regnet als bei uns.
Bei mir war es auch so. Ich glaube, da war einmal hat es geregnet, ansonsten war da auch Sonnenschein. Komisch.
Ja, das ist, glaube ich, das ist echt ein Vorurteil.
Na, vielleicht ist das nur so irgendwo in den schottischen Highlands oder so, wo es dauernd regnet und dann hat man das so.
Ja, also so Irland, Schottland, das kann gut sein. Aber wie gesagt, London, ich verstehe jeden, der sagt, London ist laut und dreckig und Essen ist schlecht, keine Ahnung. Aber ich finde, das gehört dazu. Also ich denke, es ist auch ein Unterschied. Mittlerweile, also wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, würde ich sagen, ich ziehe sofort nach London. Mhm. Mittlerweile denke ich mir, ich genieße die Zeit dort, aber ich bin heilfroh, wenn ich wieder daheim bin. Also sowas wieder mit der U-Bahn fahren, jeden Tag in die Arbeit, das würde ich, glaube ich, einen Monat mitmachen und dann würde ich durchdrehen.
Wobei ich muss gestehen, dass ich kein großer London-Fan bin, aus den Gründen, die du gesagt hast. Also ich bin halt nicht so der es gerne laut hat und habe auch was gegen Staub. Auf jeden Fall fand ich aber das U-Bahn-System in London einfach nur genial. Also das war das erste richtig große U-Bahn-System, mit dem ich gefahren bin. Und das war einfach nur toll, wie schnell man von A nach B kommt und wie super das organisiert ist. Also es ist so einfach und so schnell. Also ich fand das ganz klasse.
Ist es auch, keine Frage, nur es ist halt, ist es wahnsinnig alt. Also die U-Bahnhöfe sind alle ziemlich alt und dunkel und die wenigsten haben entweder Lift oder...
Das stimmt, ja.
Also man läuft eigentlich mehr, als dass man U-Bahn fährt. Und es ist wahnsinnig überfüllt in der Früh. Also, wie gesagt, ich finde es, wenn man ein paar Tage da ist, gehört dazu, ist Teil des Gesamtpakets, aber ich bräuchte es nicht jeden Tag. Trotzdem, also ich bin beruflich oft in England und ich schaue immer, dass ich da ein paar Tage dranhänge und dann freue ich mich noch mehr, wenn ich wieder heimkomme.
Aber du bist dann auch immer mit der U-Bahn unterwegs oder mit dem Bus? So.
Ja.
Also nicht mit dem Linksverkehr, mit dem eigenen Auto auf der Straße.
Das habe ich einmal gemacht in Cornwall, dass ich mit dem Auto gefahren bin und dann auch noch mit dem Schalter. Das war das Problem. Also ich glaube, wenn ich Automatik gefahren wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber in Cornwall auf diesen engen Straßen mit dem Schalter auf der linken Seite, das war ein Abenteuer auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich das wiederholen würde.
Ja, also ich habe mir das Vergnügen noch nicht gegönnt und ich glaube, ich werde auch darauf verzichten. Ich denke mal, irgendwann hat man es dann nach ein paar Wochen, aber bis dahin schwitzt man ja Blut und Wasser. Also.
Ja, vor allem man hat kein Gefühl dafür, wenn man auf der linken Seite ist, so wie viel Platz habe ich da neben mir noch. Und
gut, dann ist es dann in der U-Bahn doch ein bisschen sicherer.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Gut, bevor wir langsam zum Ende kommen, hast du vielleicht noch eine kleine Anekdote oder ein Geheimnis, was du den Zuschauern mal verraten könntest, was du noch nie erzählt hast? Oder alternativ irgendeine Anekdote, die halt den Leuten hier den Hut vom Kopf reißt.
Oh je, das ist jetzt... Was ich noch nie erzählt habe... Naja, ich meine, das ist das Einzige eben mit dem Thema mit den Geistern und England, also die Geschichten, die mir die Leute erzählen, an die auch ganz fest glauben, die sind teilweise so toll, dass eigentlich jeder Einzelne das wert wäre, aufgeschrieben zu werden. Und auch wenn man dem Thema skeptisch gegenübersteht, und ich muss sagen, ich stehe eigentlich schon skeptisch gegenüber, weil mir schlagen zwei Herzen, die eine sagt, da muss mehr sein und ich glaube daran ganz fest, dass es Magie gibt und Geister und alles. Und die andere Seite sagt, ja, aber das muss man erstmal beweisen. Und wenn man sich dann aber diese Geschichten von ganz normalen Leuten anhört, was die so als eigene Geschichte erzählen, dann finde ich, fängt man an dran zu glauben, weil man denkt, so viele Leute, so viele normale Leute, wenn die sowas erzählen, da muss ja was dran sein.
Wobei es dann schon ein bisschen verwunderlich ist, dass das halt nur, sage ich mal, in einem bestimmten Kulturkreis vorkommt. Also ich kenne jetzt hier in Deutschland aus meinem Bekanntenkreis niemanden, der mal mir erzählt hätte, dass er mal irgendwie einen Geist im Haus hatte oder so.
Doch, also ein Bekannter von mir, ein ganz normaler, rationaler, fest mit beiden Beinen im Leben stehender Mann, in Managementposition in der IT-Branche, ist ein Medium, behauptet er ganz fest von sich und erzählt auch diese Geschichten, und in Deutschland übrigens, also wo ich mir denke, ja, es gibt so diese Spinner und diese Esoteriker, wo du sagst, ja, ist in Ordnung, ist zwar lustig anzuhören, aber und dann, wenn man es dann aber von so einer Person hört,
und bei dem man sonst nicht erwarten würde.
Richtig, und der da auch sehr zurückhaltend ist und erst so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich darüber reden soll, aber ich weiß ja, du hast diese Bücher geschrieben. Das ist übrigens immer der Einstieg, egal, ja. Man redet über die Bücher und dann bin ich dadurch gleich jemand, der damit für offen ist und dem man sich da vielleicht anvertrauen kann.
Ist ja auch so.
Ja, und ich finde das wahnsinnig spannend und inspirierend und wie gesagt, für alle Kritiker und meinen inneren Kritiker ist es dann immer ganz toll zu hören, wenn so jemand solche Geschichten erzählt von nächtlichen Besuchen oder von Vorahnungen, die er dann hatte und die dann wahr geworden sind. dann kann man sich schon überlegen, ja, da ist wirklich was dran und es ist nicht nur Fantastik, sondern es gibt wirklich mehr auf der Welt und man sollte da vielleicht ein bisschen offener an die Sache rangehen.
Ja, ist halt auch immer die Frage, was es ist. Also man muss ja nicht einfach unbesehen alles glauben, was irgendwie nichts mit reiner Wissenschaft zu tun hat. Aber ich habe selbst auch schon Situationen gehabt, die sich mit Zufall nicht mehr erklären lassen. Und ich denke, jedem wird es mal so gegangen sein. Der eine achtet halt nicht drauf, der andere hakt es als Zufall ab und der dritte denkt halt, gut, da steckt dann mehr dahinter, als man so im ersten Moment sehen würde.
Ja, absolut. Und ja, wie du sagst, man muss einfach offen auch sein und ein Ohr dafür haben. Und ich habe in dem Fall das Glück, wenn man darüber spricht, über die Bücher und über das Thema, dass die Leute sich da ein bisschen mehr öffnen und sich da anvertrauen. Und ja, das möchte ich einfach den Leuten noch mitgeben. So hört hin und wenn ihr die Chance habt, sprecht mit solchen Leuten und seid offen für alles.
Ja, ich habe auch eine Freundin aus Marokko, die hat mir schon vor langer Zeit mal erzählt, dass man in Marokko an Dschinns glaubt, also die wir ja auch aus den Märchen kennen. Und da war, und sie hat das auch, hat schon mal eine Begegnung sozusagen damit gehabt. Da war sie halt mit ihrem Vater und ihrer Familie irgendwie am Strand unterwegs. Und ihr kleiner Bruder, der war irgendwie alleine, so 10 Meter weiter hinten. Und dann hat es plötzlich einen Schlag getan, wie so eine ganz laute Ohrfeige. Und dann hat er halt so einen Handabdruck im Gesicht gehabt, als ob ihm jemand so eine übergebraten hätte. Und da war aber niemand. Und das war für sie dann halt der Djinn. Und wenn das wirklich so gewesen ist, dann muss man sich doch auch wirklich als ganz rationaler Mensch fragen, wo kam denn dann plötzlich dieser Handabdruck her? Also der wird sich ja nicht selbst so gehauen haben und dann behaupten, da war ein Djinn. Das ist ja, ein kleiner Junge macht sowas ja. Oder kann das ja in der Kraft ja gar nicht.
Ja, das sind genau solche Geschichten, absolut.
Ja, und dann habe ich sie gefragt, ja, aber warum gibt es denn in Deutschland keine Djinns? Und dann hat sie gemeint, ja, weil niemand an sie glaubt. Also ich fand diese Erklärung ganz toll, dass diese Wesen, wenn es sie denn gibt, auch brauchen, dass man an sie glaubt. Und vielleicht ist es deswegen, dass in England, in den Schlössern, die ganzen Geister wohnen, weil die Engländer dran glauben. Und in Deutschland haben die dann weniger Chancen.
Das ist ein guter Punkt und da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Neil Gaiman, American Gods. Kennst du das?
Nee, das kenne ich nicht.
Also es geht darum, auch dass also alle Götter aus allen Kulturbereichen, die gibt es wirklich, in dem Fall in Amerika, aber sie brauchen, um zu überleben, den Glauben der Menschen. Und je mehr Menschen daran glauben, desto mächtiger sind sie. Und wenn die Leute langsam aufhören, an sie zu glauben, dann verschwinden sie eben
Ja.
langsam. Und es ist so ein Kampf darum, eben noch seine Anhänger zu haben, um da die Energie zu bekommen. Also die Idee gefällt mir schon sehr gut, dass solche Wesen auf jeden Fall vom Glauben der Menschen leben, von der Energie.
Ja, und vielleicht ist es ja auch so, wer weiß. Also,
Ja, wer
wenn uns dann mal der Geist besucht und erzählt hier, was ihr vorhin besprochen habt, das genauso ist es, dann wissen wir Bescheid.
Genau.
Gut, wenn man mehr von dir lesen möchte oder wenn man dich auch mal sehen möchte, wo kann man denn da hin?
Nach Leipzig, aber ich schätze jetzt mal, dass
Das ist
wir
dann
das
schon gelaufen, ja.
genau. Vielleicht Frankfurter Buchmesse. Es gibt immer mal wieder ein paar Lesungen. Ansonsten auf Facebook, meine Autorenseite. Und wenn mir jemand schreibt, zu 99% antworte ich immer.
Das ist schön. Und welches Buch steht jetzt so langsam vor der Tür?
Was ich jetzt schreibe?
Ja, was so als oder was bald rauskommt vielleicht.
Bald, oje, bald wahrscheinlich nicht. Also ich bin gerade noch mittendrin. Es geht um Hexen und Zeitreise und New York.
Und das klingt ja schon mal echt interessant. Und wann kommt, wird das ungefähr kommen? Noch dieses Jahr oder?
Das sieht schlecht aus. Also ich bin wirklich mittendrin und wie gesagt, bei mir dauert es ja immer ein bisschen länger, bis es
Ja,
fertig
klar.
wird, bis es dann überarbeitet ist. Also im Laufe des nächsten Jahres wäre schön, wenn es klappt.
Gut, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Aber es
Gut,
gibt auch
ja.
ganz viele, die ersten drei noch nicht gelesen haben, also.
Na, selbstverständlich. Also ab geht's und lesen.
Genau.
Gut, dann freut mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Hat richtig Spaß gemacht und wir haben über viele schöne Sachen gesprochen.
Hat mich auch sehr gefreut und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gut, gern geschehen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch. Danke dir.